Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management & More. Ja, heute freue ich mich ganz besonders darüber, dass ich einen Gast dabei habe, nämlich Simon Plettschacher, ein sehr geschätzter Kollege von mir, der wiederum auch für sich ein bestimmtes Thema bearbeitet bei uns im Team, und zwar das Thema Open Source. Und freut mich, dass du Zeit gefunden hast, Simon, heute bei dieser Podcast-Folge zu sein. Und ja, ist für mich auch das erste Mal, dass ich letztendlich sowas wie einen Studiogast habe. Insofern bin ich ganz gespannt, wie das Gespräch verläuft. Das wird hoffentlich trotzdem für alle unterhaltsam. Aber vielleicht bevor wir jetzt direkt einsteigen in das Thema, kleine Bitte, vielleicht könntest du dich einfach mal sozusagen den Zuhörern kurz vorstellen, Simon.
Ja, freut mich auch, Jan. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ehrt mich auf jeden Fall und freut mich sehr, dass ich da auf deinem Kanal vertreten sein darf. Mein Name ist Simon Plettscher, ich komme aus Augsburg. Ja, hört man vielleicht auch das Schwäbische ein bisschen durch. Wie du bereits gesagt hast, ich mache eben das Thema Open Source, allerdings weniger aus der Entwicklungsperspektive, sondern tatsächlich eher in dem Bereich Compliance. Also in erster Linie geht es um den Bereich Open Source Lizenz Compliance. Also was muss man beachten, wenn man Open Source Software einsetzt bzw. auf Open Source Basis entwickelt? Welche Rechte und vor allem natürlich welche Pflichten gehen damit einher?
Okay, also das ist ja schon mal ein ganz spannender Einstieg. Jetzt hast du schon so ein paar Aspekte genannt, auf die du besonders einen Fokus legst. Vielleicht nochmal aber zur Begriffseinordnung. Ich glaube, das ist ja das, wo es auch vielleicht für den Zuhörer oder die Zuhörer immer auch noch gewisse Fragezeichen gibt. Ich meine, der Begriff ist immer mal wieder verwendet. Und jetzt wäre die direkte Frage, also wenn man jetzt Open-Source-Software definieren würde, was würdest du sagen? Also was macht dann Open-Source-Software grundsätzlich aus? Oder für was steht dieser Begriff allgemein?
Ja, genau. Also das wird tatsächlich auch relativ oft, ich möchte nicht sagen falsch verstanden, aber vermutlich führt es tatsächlich zu ein paar Missverständnissen hier an der Stelle. Ja. Also der Begriff Open Source ist tatsächlich auch als solcher definiert. Ja. Also es ist quasi wie so ein Eigenname, könnte man sagen. Also man kann den auch nicht ins Deutsche übersetzen. Quasi offene Quelle, ja, das ergibt wenig Sinn. Ne? Also es ist wirklich ein standardisierter Begriff im Endeffekt. Ne? Diese Definition wird von der Open Source Initiative herausgegeben und auch gemanagt und überwacht, kann man sagen. Ja. Die Open Source Initiative ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA. Die haben ein Board of Directors im Endeffekt, ne, und die kümmern sich darum, quasi hier gewisse Standards einzusetzen und Standards zu pflegen und zu überwachen. Ja. Open Source, also damit eine Software als Open Source bezeichnet werden kann, gibt es einfach gewisse Voraussetzungen, die diese Software erfüllen muss. Das sind insgesamt 10 Punkte. Ja. Das lässt sich auf der Seite der Open Source Initiative alles einsehen, ja, aber jetzt nur mal so ein paar Punkte zu nennen. Also einerseits muss es ein Recht auf Weiterverbreitung beinhalten, die Software. Ja, andererseits muss man Zugriff auf den Source Code direkt haben. Ja, also sprich, wenn ich diese Software, wenn ich quasi eine Software entwickelt habe, möchte die als Open Source lizenzieren, muss ich im Endeffekt dir dann, Jan, ja, zum Beispiel den Zugriff auf den Source Code gewähren. Ja, genauso muss ich dir erlauben, abgeleitete Werke, also sogenannte Derived Works, daraus zu erstellen. Genau, und dann gibt es noch so ein paar weitere Punkte. Ja, also unter anderem zum Beispiel, dass die Nutzung der Lizenz nicht eingeschränkt werden darf, also zum Beispiel auf gewisse Länder. Ja. Also ich darf jetzt nicht sagen, okay, ich möchte, dass die Software nur in Deutschland benutzt werden darf. Ja. Das darf ich nicht machen. Ja. Und, okay. Genau.
Aber darf ich das mal mit meinen Worten dann zusammenfassen? Jetzt mal, wenn ich jetzt an Open Source denke, dann bringe ich immer zumindest die Aspekte in Verbindung. Ja, man darf es erstmal verwenden. Ne? Also letztendlich ist vielleicht noch ein Punkt, der mich dann interessiert. Es ist Open Source Software immer kostenfrei? Fragezeichen. Ich würde vermuten, das ist eher nicht der Fall. Ja? Aber zumindest liegt dieser Software ja wie jeder anderen Software irgendein Quellcode zugrunde. Und ich glaube, die grundsätzliche Idee war ja auch bei diesem Open Source Gedanke, dass dann eben, sag mal, so eine gewisse Community entsteht, die diese Dinge dann weiterentwickelt und damit eben auch an Lösungen arbeitet. Fast schon mal sowas wie so eine Art Allgemeinwohlcharakter oder Gedanke.
Ja, ne? Genau.
Ich glaube, das trifft es wahrscheinlich somit am besten und dass man dann natürlich die Ergebnisse seiner eigenen Entwicklungsarbeit mit der Community oder eben mit der Welt teilt. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen das Open-Source-Thema so prägt, gerade auch jetzt in den letzten Jahren. Ne?
Genau, richtig. Also man könnte den Ansatz tatsächlich als altruistisch auch bezeichnen, ja, als den sehr heroischen Ansatz im Endeffekt. Ne? Also man möchte quasi was erschaffen, das dann mit der Gemeinheit teilen, ne? Zum Wohle aller. Ja,
aber wenn ich daran denke, dann kommt natürlich erstmal sofort die Frage hoch, was ist denn dann jetzt eigentlich dann vielleicht an dem Thema auch kritisch zu sehen? Also ich meine, im Verhältnis zu Open Source würde ich mal sagen, auf der anderen Seite steht sowas wie proprietäre Software. Ich glaube, das ist ja auch ein sehr geprägter Begriff, also wenn man so will, geschützte Software. Na, also ich mache mal ein Beispiel. Es gibt nach meinem Verständnis ja letztendlich sowas wie, ich sag mal, eine Datenbank von Microsoft, da ist der Quellcode nicht offengelegt, ne? Und dann gibt es eben auch Open-Source-Datenbanken. Also ich meine, das ist jetzt, abgesehen von diesem Community-Gedanken und der, wenn man so will, eben vielleicht auf der proprietären Seite dann eher geschützten Entwicklung und der Vermarktung, gibt es noch andere wesentliche Unterschiede zwischen Open-Source und proprietärer Software?
Ja, klar, natürlich. Ne? Also wie gesagt, bei Open Source ist immer dieser Charakter, wie du schon treffend zusammengefasst hast, ja, immer so dieser Charakter, man teilt etwas mit der Community, man arbeitet gemeinsam an etwas, ne? Und proprietäre Software hat genau den gegenteiligen Charakter im Endeffekt. Ja? Also proprietäre Software ist im Endeffekt eine Software, die von einer Firma oder Organisation oder auch von einem Einzelunternehmen logischerweise entwickelt wurde und diese dann vertrieben wird. Ja? Also sprich, du kannst jetzt eine Lizenz erwerben im Endeffekt nur für die Nutzung an dieser Software. Ja? Und dann der Ersteller der Software kann im Endeffekt vorgeben, was du dann mit dieser Lizenz machen darfst und inwieweit du diese Software nutzen darfst. Ja? Du hast keine Einsicht in den Source Code. Ja? Das ist ganz klar, ne? Weil sonst wäre ja der Gedanke der proprietären Software nicht mehr vorhanden im Endeffekt. Ne? Ja. Du hast keine Einsicht eben in den Source Code. Ja? Es gibt hier keine Transparenz, ja. Auf der anderen Seite bekommst du natürlich sowas wie einen Support im Regelfall, ja. Sprich, wenn du die Lizenz erwirbst zur Nutzung der proprietären Software, hast du quasi auch Unterstützung mitgekauft, ja, klassischerweise. Ne. Es werden Fehler ausgebügelt quasi. Das ist alles bei der Open-Source-Software natürlich nicht der Fall. Ne. Sprich, ja. Wenn es hier irgendwelche Security-Breaches gibt, man denkt mal an Log4j zum Beispiel, ne, dann ist die Community quasi dafür selbstverantwortlich, dass diese Security-Breaches dann auch wieder zu schließen. Ne.
Okay, aber jetzt nur für mich nochmal zum Verständnis und zur Einordnung. Open Source heißt nicht immer zwangsweise kostenfrei. Also so wie ich das ja verstanden habe, gibt es auch Anbieter von Open Source Software, die dann zum Beispiel mit diesem, vielleicht auch unter Berücksichtigung dieses Community-Charakters und Gedankens, dann aber trotzdem diese Open-Source-Lösung vermarkten und darauf auch letztendlich sowas wie Support anbieten. Ne? Also mir fällt da in dem Zusammenhang sowas ein, wie zum Beispiel Red Hat, ne? Oder ich sag mal so grundsätzlich halt so Linux-Derivate, ne? Oder eben so PostgreSQL, also diese Datenbank oder Apache, ja, genau. Oder so. Das sind ja alles eigentlich auch Open-Source-Produkte, ne? Die, soweit wie ich das auch nachvollziehen kann, ja dann von diesen Anbietern zum Teil auch eben bepreist sind, aber dann mit dem Gedanken dann, dass im Wesentlichen den Support für die Nutzung dieser Software zu leisten. Habe ich das irgendwie richtig jetzt eingeordnet?
Ja, genau, richtig. Also das war eigentlich genau der Punkt, ne? Im Endeffekt richtig. Also wenn du jetzt quasi über SUSE zum Beispiel dein Linux-System beziehst, ja, beziehungsweise supporten lässt, ne, dann erhältst du quasi auch Sicherheitsupdates, bekommst Patches, musst dich quasi dann nicht selber darum kümmern, dass du die Software aktuell hältst. Ja. Klar, und dafür musst du dann natürlich auch wieder was bezahlen. Ja. Das ist ganz klar. Aber die Basis eben dieser Software basiert dennoch auf dem Open-Source-Bereich, ne, und auf Open-Source-Software.
Wenn ich natürlich jetzt, also das war jetzt, ich sag mal so, der Ansatz, den man als allererstes vor Augen hat, ist, ich bin selber Anwender und brauche jetzt ein Stück Software. Ne? Ich brauche irgendwie ein Dokumentenmanagementsystem, lass das Open Source sein. Also ich gehe ganz oft bei Google rein und dann sage ich erstmal zum Beispiel irgendwie Flowchart Open Source, ja, oder na, manchmal vielleicht verbindet man das ganz schnell mit so Begriffen wie Freeware, da muss man aber vorsichtig sein, glaube ich, aber zum Beispiel ne, Dokumentmanagementsystem Samba und was weiß ich, also da, ne, so, und das ist jetzt mal eher so diese Anwendersicht und ich habe schon Apache genannt und so weiter, ne, aber wenn jetzt gerade in letzter Zeit, da nimmt man ja in der Presse auch einige Meldungen wahr, wo es dann immer um so Dinge geht, jetzt hat irgendeiner eben auch eine Software entwickelt und nutzt dann letztendlich Open-Source-Software für die Softwareentwicklung. Also du hattest schon am Anfang über so abgeleitete Softwareprodukte gesprochen, so Derivative Works, wie du es genannt hast. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen. Also wir haben auf der einen Seite, also ich nutze etwas, ne? Ich habe also ein Stück Open-Source-Produkt, was faktisch sozusagen als Produkt für sich steht. Und dann scheint es ja irgendwie Unternehmen zu geben, die dann eben wieder auch Teile aus dieser Open-Source-Welt nutzen, um irgendwas damit zu machen. Vielleicht kannst du das nochmal besser einordnen für unsere Zuhörer.
Ja. Genau, also ich sag mal so, du hast ja immer verschiedene Möglichkeiten. Also wenn du jetzt ein Unternehmen bist und möchtest zum Beispiel eine eigene Software entwickeln, ja, und die dann vertreiben, zum Beispiel mit deinem Produkt, ja, du bist, keine Ahnung, Automobilhersteller, ja, und möchtest hier eine Software für dein Auto entwickeln, dann hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fange einfach von Grund herauf an, also from scratch im Endeffekt, ne, und schreibe die komplette Anwendung neu, ja. Allerdings macht das natürlich wenig Sinn, einfach weil das extrem ressourcenaufwendig wäre, ne, extrem ressourcenintensiv ist. Und es gibt halt einfach schon Open-Source-Libraries, also Libraries sind im Endeffekt ja, Komponenten bzw. Softwarestücke bzw. teilweise auch komplette Software, ja, die frei verfügbar ist. Also GitHub zum Beispiel ist so ein Repository, also ein Repository ist quasi eine Datenbank für Software, könnte man sagen. Ja. Und genau, also jetzt kannst du... Die Frage ist halt, oder der Punkt ist im Endeffekt, wieso solltest du jetzt hergehen und die Software from scratch neu bauen, ja, wenn es ja bereits Anwendungen gibt, die bereits entwickelt wurden und die ja quasi frei verfügbar sind, ja.
Also kann ich mir das so vorstellen, da gibt es also sozusagen da draußen jede Menge kleine, vielleicht auch Kleinstfunktionen, die irgendwo in dieser Open-Source-Community entstanden sind, manchmal größer, manchmal kleiner. Und die könnte ich letztendlich mir dann, weil es ja Open-Source ist, irgendwie ziehen und dann daraufhin, wenn man so will, meine eigene Software sozusagen so zusammenbauen, so fast so wie ein Lego-Prinzip.
Genau. Ne? Ja, genau.
Und daraus entsteht dann letztendlich was anderes, was Neues. Die Frage, genau, ich meine, wenn ich jetzt derjenige wäre, der mal ursprünglich mal diese Open-Source-Lösung oder dieses kleine Stück Software dann entwickelt hat, ich meine, heute gibt es ja nichts ohne irgendeine, ich sage jetzt mal, in irgendeiner Form eine Regelung dazu. Ich vermute mal, auch Open Source unterliegt in irgendeiner Form ja Lizenzbestimmungen. Und so wie ich jetzt vielleicht was runterlade, dann muss ich ja trotzdem auch bei diesen Open Source Produkten irgendwann mal klicken, hier, ich stimme zu. Ich vermute mal, bei dem Thema Softwareentwicklung wird das noch ein bisschen klarer formuliert oder vielleicht noch einschränkender formuliert sein. Also was gibt es denn da so typischerweise an Lizenzbestimmungen, die dann für solche Open Source Software gelten?
Ja, genau. Also das ist ein wirklich gutes Beispiel, Jan, das du gerade genannt hast. Ja, es ist wie so ein Lego-Baukasten im Endeffekt. Ne? Und so kannst du dir quasi diese Software-Komponenten dann zusammenziehen. Ja? Also wie du schon gesagt hast, ja, du hast eine Open-Source-Datenbank. Ne? Wenn du eine Datenbank brauchst für dein Produkt, dann kannst du zum Beispiel so eine Open-Source-Datenbank nehmen. Dann wäre das quasi so ein Lego-Kasten, so ein Lego-Haus, ne? Und verschiedene Lego-Häuser zusammen ergeben dann quasi diese Lego-Stadt, die dann wiederum das fertige Produkt wären. Ja, genau.
Ein schönes Bild.
Ja, mal mit Wörtern. Genau, also wie du schon gesagt hast, ja, natürlich unterliegt Open Source Software auch gewissen rechtlichen Rahmenparametern. Ja, also ganz prinzipiell fällt Open Source Software oder Softwareentwicklung generell unter dem Urheberrecht. Ja, also das bedeutet, wenn jemand ein Werk erschafft in dieser Sprechform, ja, dann ist das erstmal geschützt. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt eine Software erstelle, ne, dann und diese Software aber nicht unter einer gewissen Lizenz stelle, dürftest du die erstmal nicht benutzen, ja, weil ich ja der Urheber der Software bin, ne, und ich habe erstmal das alleinige Recht auf diese Software. Und genau hier kommen eben diese Open Source Lizenzen zum Tragen. Ja. Es gibt ungefähr, habe jetzt die Zahl gar nicht im Kopf, aber ich schätze mal ungefähr 600 bis 700, vielleicht sogar mehr, verschiedene Open-Source-Lizenzen. Ja. Und ich im Endeffekt kann mich jetzt entscheiden, unter welcher Lizenz ich mein Produkt, also mein selbst entwickeltes Produkt, Ja, und unter welcher Lizenz ich das stelle, ja.
Und diese Lizenz, lass mal, vielleicht mal ganz kurz, dass ich da kurz reinkrätsche, Entschuldigung, aber es heißt sozusagen, es gibt sowas wie, nennen wir es mal so, grundsätzliche Lizenzregelwerke für Open-Source-Software. Und wenn ich jetzt selber eine Software anfange zu entwickeln und sage, jetzt will ich die unter diesem Open-Source-Gedanken dem Markt oder der Community zugänglich machen, habe ich auch die Möglichkeit dann zu sagen, ich stelle die jetzt unter einen bestimmten Lizenzvertrag und würde das dann entsprechend an, sozusagen, genau, an diese Open-Source, an diesen Quellcode sozusagen ranflanschen und sagen jetzt, genau, ab dem Moment gilt dann eben für die Verwendung, ja, ja klar, sie ist weiterhin irgendwie ja zugänglich, aber zumindest für andere Verwendungsarten, die ja vielleicht sogar eher kommerziell dann sind, ne, gilt dann noch das, genau, und das. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, richtig. Das hast du ja wieder sehr gut zusammengefasst, Jan, wie immer. Richtig, ja, also du hast einfach verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Lizenzmöglichkeiten und du wählst im Endeffekt dann die Lizenz aus, die du für dein Produkt am passendsten findest. Ja. Und da gibt es halt einfach ganz verschiedene Lizenzen, ja, mit ganz verschiedenen Rechten und ganz verschiedenen Pflichten. Natürlich ist der Grundgedanke immer der gleiche, ja, sprich die Software, der Source Code ist zugänglich, ne, das ist der Punkt, den wir vorher mal erwähnt hatten, ja, sprich diese 10 Anforderungen sollten tatsächlich immer erfüllt sein, damit diese Lizenz dann auch offiziell als Open-Source-Lizenz anerkannt werden kann, beziehungsweise anerkannt wird dann eben offiziell auch von der Open-Source-Initiative. Aber dennoch gibt es da ganz unterschiedliche Lizenzen. Ne? Da gibt es eben diese Permissive-Lizenzen oder eben die Copyleft-Lizenzen, ne? Also Permissive-Lizenzen.
Kannst du das nochmal, genau, wollte ich gerade fragen, kannst du das nochmal einordnen? Das sind ja schon wieder so englische Begriffe. Da brauchst du mal sowas wie eine Übersetzungshilfe hier.
Ja, ja, genau. Also wir haben quasi zwei Hauptlizenzfamilien. Ja, die unterteilen sich dann auch nochmal weiter. Das ist tatsächlich ein, ja, leider oder zum Glück, je nachdem, wie man sieht, recht komplexes Thema. Zwei Hauptlizenzfamilien gibt es im Endeffekt. Das ist einmal die Permissive, also sprich die, was bedeutet das denn auf Deutsch, freizügigen Lizenzen oder frei
zugängigen Lizenzen. Also sowas wie erlaubt oder irgendwie so. Permissive klingt immer erlaubt, wie Permission, ne? Also sozusagen Berechtigung, ne?
Genau.
Aber ja, genau, das ist immer das Problem, also, glaube ich, wenn man aus diesen englischen Begriffen was Deutsches machen will. Aber ja, okay, also Permissive, das sind dann eher die Lizenzen, die was ausmachen? Entschuldigung, oder was ausmachen?
Genau, also bei diesen Lizenzen hast du im Endeffekt erstmal viele Rechte und wenig Pflichten. Ja. Also ein klassisches Beispiel wäre die MIT-Lizenz, ja, die besteht, also müsst ihr jetzt lügen, ja, ich habe jetzt natürlich nicht die Lizenz im Kopf, aber ich glaube, die besteht nur aus einer Zeile, ja, und da steht dann drin, du hast im Endeffekt das Recht, alles zu machen, ja, also die Software zu nehmen, zu verwenden, kommerziell zu nutzen, zu modifizieren und so weiter zu verteilen, ja, und hast im Endeffekt keine Verpflichtungen. Ja.
Also wenn du von einer Zeile sprichst, dann ist das sozusagen der Lizenzvertrag ja im eigentlichen Sinne, ne? Also oder die Lizenzbestimmung. Ich glaube, man denkt immer nicht, ich meine, wenn man wahrscheinlich an Open Source denkt, dass da im Hintergrund eben eigentlich ein Lizenzvertrag dann eben liegt. Ne? Also genau, der, genau, den man sich dann eben für diese Software, ich sag's jetzt mal, ausgesucht hat, der dann eben passend die Rechte widerspiegelt, die man den Nutzern einräumen will, ne?
Genau, genau, richtig. Also eine Lizenz ist ja eine Open-Source-Lizenz ist ja kein Vertrag in dem Sinne, ne? Aber im Endeffekt, ja, würde das schon gut beschreiben. Genau, richtig, ja. Also zum Beispiel, wenn du auf GitHub gehst, ja, das kann jeder mal ausprobieren, der Interesse hat und kann sich da einfach mal eine Library angucken, dann gibt es da immer ein License-File, heißt es dann, ne? Und da steht dann quasi drin, unter welcher Lizenz die Software lizenziert wurde.
Ja. Also ich sag mal, jede Open-Source-Software, die man irgendwo findet, hätte dann auch immer diesen Bezug zu einem dieser 600, 700 plus Lizenzarten oder Lizenztypen, genau, wenn ich mal jetzt sagen kann. Wir reden immer noch von Open Source als solches, ne? Das sind genau sozusagen individuelle Ausprägungen darunter, ne?
Genau, richtig, genau, richtig. Okay. Genau, und wie wir es gerade gesagt haben, ja, es gibt einerseits diese Permissive-Lizenzen, ne, die quasi sehr freigiebig sind, ja, also da hat dann auch eine Firma im Endeffekt das Recht herzugehen und die Software zu nehmen und in ihren ihre eigene Entwicklung quasi einzubauen und dann diese Entwicklung wieder weiter zu vertreiben. Ja, also das würde dann alles gut funktionieren. Das ist ja wieder beim Lego-Baukasten. Ja. Also ich nehme jetzt quasi ein Stück und setze es quasi in meine Stadt rein. Ja. So ein Lego-Haus setze es in meine Stadt rein und dann verkaufe ich diese Stadt im Endeffekt. Ne. Und dann gibt es auf der anderen Seite im Endeffekt die Copyleft-Lizenzen. Ne. Copyleft, das wäre dann im Endeffekt wieder bei der Übersetzung. Ne?
Kopieren nach links sagen. Kommt mir da erstmal in den Kopf, aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ne?
Nee. Ich glaube, das ist eher so im Bereich Urheberrecht oder so, sollte das sich orientieren. Also im Endeffekt geht es darum, dass die Lizenzen dann tatsächlich wesentlich mehr Einschränkungen haben. Ja? Zwar gar nicht mal bezüglich der Nutzung, ja, weil, wie gesagt, Open Source muss ja diesen diesen 10 Bestimmungen unterliegen. Ja, das bedeutet, klar, du kannst ja schon nehmen diese Software und modifizieren und ändern und hast Zugriff auf den Source Code, alles schön und gut, ja. Aber es gibt halt dann verschiedene Verpflichtungen, die damit einhergehen, ja. Zum Beispiel gibt es eine Verpflichtung, die besagt, wenn du Software verwendest, die unter dieser Lizenz lizenziert wurde und in dein Produkt integrierst, musst du quasi dieses Gesamtprodukt, also dieses abgeleitete Produkt, wie wir es auch nennen, Derived Work, musst du dann wieder unter einer Open Source Lizenz veröffentlichen. Ja? Und dementsprechend wäre das natürlich unter dieser Lizenz relativ schwierig, proprietäre Software oder Software zu entwickeln, die man dann quasi vertreiben möchte. Ne?
Okay, verstehe. Also, wenn ich jetzt mal an Copyleft denke, ich habe das so nach dem Motto, also es bleibt ein sozusagen, wenn ich das in irgendeiner Form, dieses Stück Open Source in meine Software reinbringe, dann bleibt irgendwas übrig, es bleibt was hängen. Das würde ich also Left im Sinne von jetzt nicht links, sondern es ist sozusagen was liegen geblieben. Ne? Also es gibt so eine Art, ja, wenn man so will, ein Echo aus der Verwendung dieser Open Source Bibliothek und daraus ergibt sich wiederum die Notwendigkeit, dann wiederum mein eigenes Produkt zumindest nach diesen Open Source Kriterien dann verfügbar zu machen. So würde ich das wahrscheinlich mal aus deinen Worten auch irgendwie für mich ableiten. Ne?
Ja, genau.
Darf ich mal fragen? Ich meine, das klingt ja jetzt schon erstmal so eigentlich relativ klar, ne? Also, dann könnte ich jetzt sagen, es gibt Permissives. Jetzt müsste ich immer nur wissen, ist der Lizenz, also wenn man so will, der Lizenzvertrag möchte ich den jetzt mal nennen, oder die Lizenz, ist die jetzt eben Permissive, ja oder nein, oder ist sie eben Copyleft? Gibt es denn jetzt mal so ein paar, nennen wir es mal so ein paar absolute Exoten, die du mal so während deiner Arbeit oder in Projekten schon gesehen hast, wo du sagst, also das hat schon, das, da muss man schon fast ein Fragezeichen ranmachen, ob das dann in dem Sinne Open Source ist. Ich weiß, klar, es ist immer am Ende wieder der offene Quellcode, aber gibt es noch irgendwie so, wenn man so will, so das Fundstück der Woche, wenn es um Open Source Bestimmungen geht? Dinge, die dir so in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht hast du da ja mal so ein, zwei Beispiele.
Ja, also tatsächlich, als wir vorhin über diese Einschränkungen gesprochen haben, ja, da, also sprich, dass Open Source Lizenzen prinzipiell keine Einschränkungen unterliegen dürfen bezüglich der Nutzung, also basierend auf Land oder auf kommerzielle Nutzung oder non-kommerziell, ja, gibt es tatsächlich Lizenzen, die zum Beispiel ausschließend im militärischen Kontext oder zum Beispiel im atomaren Kontext benutzt zu werden. Ja, also da steht dann einfach drin,
Okay.
die Lizenz darf nicht im Kontext von atomaren Anlagen benutzt werden, also zum Beispiel ein Atomkraftwerk oder sowas wäre dann hier ein Fall, ne?
So nach dem Motto, das ist zu gefährlich, ne? Also man
Ja,
gibt keine
genau,
Garantie auf
genau.
sozusagen, was man da entwickelt hat und bevor ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, ne? Okay, jetzt, das
Ja,
macht
genau,
natürlich irgendwo
richtig, genau,
Sinn, ne?
richtig. Genau,
Okay.
richtig. Und also
Ja,
da
spannend.
wird dann auch wieder dieser Open Source Charakter, muss ich sagen, schon fast in Frage gestellt im Endeffekt, ne? Weil es erfüllt ja
Ja.
nicht diese 10 Anforderungen, ne? Dann wäre tatsächlich da auch mal zu prüfen, ob es dann wirklich offizielle Open Source Lizenzen sind. Aber wie auch immer, ne? Also das wäre jetzt mal so ein Kuriosum, das mir tatsächlich mal
Okay.
aufgefallen ist.
Ist spannend. Ich glaube, ich mein, also, da gibt es wahrscheinlich, wie du ja bei dieser Anzahl von Lizenzen ja selber irgendwie, ich sage es mal, vermutest, ne, gibt es wahrscheinlich noch viel mehr von solchen Spezialfällen. Jetzt kommen wir aber nochmal auf den Aspekt zurück. Ich bin ein Unternehmen, du hattest jetzt ein Beispiel aus der Automobilbranche genannt und will jetzt beispielsweise eben ein Produkt entwickeln, wo ich aber eben eine Open-Source-Bibliothek jetzt mit einbinden will, weil ich eben auch sage, du hast ja schon das Thema Effizienzverbesserung oder Optimierung in der Entwicklung angeführt als ein mögliches Motiv, ne? Dass man sagt, also man muss jetzt das Rad nicht neu erfinden, das gibt da draußen schon Lösungen. Aber was ist denn jetzt gegebenenfalls abgesehen von dem, ich sage jetzt mal sowas wie, ich muss dann vielleicht diesen Quellcode wieder offenlegen, dann, wenn ich denn sowas dann in Produkten von mir verwende, gibt es noch irgendwelche anderen Aspekte, auf die man dann so üblicherweise achten muss? Oder vielleicht hast du ja so zwei, drei Checklisten-Punkte, wo man sagen kann, da, auf das sollte man immer achten, damit man eben jetzt, ich sage jetzt mal, auch in irgendeiner Form dieses einmal erzeugte geistige Eigentum, nämlich ich habe jetzt meinetwegen selber eine Software entwickelt zur Motorsteuerung oder so, ne, auf Basis von vielleicht auch Open-Source-Bibliotheken und kann das aber auch irgendwie ja vermarkten. Ich kann damit Geld verdienen. Ne? Also heute geht es ja immer darum, was ist ein Unternehmen wert? Und dann sind auch so Sachen wie Lizenzgegenwerte, ne, irgendwo auch bei einer Unternehmensbewertung wichtig. Aber auf was würde man denn dann so achten müssen jetzt? Ich stelle mir vor, ich habe da so ein Team von Entwicklern und die wollen jetzt anfangen, eben was loszubauen und was sollte ich denen an die Hand geben, so nennen wir es mal als Richtlinie, als Richtschnur.
Ja, ist ein guter Punkt, Jan. Also, ich sage mal, wie wir hier klassisch vorgehen. Ja, also, als erstes Mal man muss natürlich sehen, dass es gibt diese Exotenlizenzen, ja, wie bereits genannt, aber jetzt im Falle dieser Lizenz mit dem Atomkraft, ja, ich kenne überhaupt keine Software, die so lizenziert ist, ja, gibt es mit Sicherheit irgendwelche Sonderfälle. Aber ich sage jetzt mal, ich würde mal behaupten, 80 bis 90% aller Open Source Software draußen steht unter den 50 bekanntesten Lizenzen, ja. Und dann gibt es da unterschiedliche Familien, ne? Also sprich, so groß ist die Variation gar nicht mal, ja. Also die ist schon immer noch groß, ne, aber jetzt gar nicht mal so unglaublich groß. Ja. Und von dem her würden wir jetzt einfach hergehen und ja, so diesen Pareto-Ansatz machen, ja, und erstmal sagen, okay, was habt ihr denn für Lizenzen im Einsatz? Ne? Also da muss man mal eine BOM erstellen, also eine Stückliste im Endeffekt, ne, dass man mal eine Auflistung hat der Lizenzen, die im Einsatz sind. Und dann würde ich mal vorgehen und sagen, okay, jetzt klassifizieren wir die mal. Ja. Da gibt es die unkritisch sind, ne, also die können wir einfach grün anhaken, ja, alles gut, ja, weitermachen, ne, können wir rausstreichen aus der Liste. Zum Beispiel eine MIT-Lizenz, ja, also da kann man nicht viel falsch machen, ja, da hat man eben alle Rechte, ne? Alles schön und gut, ja. Und dann gibt es eben die Lizenzen, die tatsächlich ein bisschen kritischer sind, ja. Zum Beispiel die GPL-Lizenz, ja. Da muss man sich dann, und da, die wird man sich dann einfach mal anstreichen, ja, und dann wirklich angucken, okay, wie wird denn dieses Softwareprodukt benutzt, ja? Wie ist denn dieses Softwareprodukt überhaupt eingebunden, ja? Da gibt es dann diese verschiedenen Linking-Methoden, ja, statically linking und dynamisches Verlinken, also dynamically linking. Und da muss man sich dann wirklich angucken, wie wird der Code eingebunden, ja? Und weiterhin ist wichtig, wie wird denn die Software vertrieben, ja? Sprich, zum Beispiel, packe ich die Software eben, also um bei dem Auto, Beispiel zu bleiben, ja, also packe ich die Software auf mein Auto drauf, ja, und dieses Auto vertreibe ich dann, ja? Das heißt, die Software wird quasi zum Kunden gegeben, ja, mit der Hardware im Endeffekt, ne? Dann wird man im Endeffekt von der Distribution sprechen, ja, also sprich von der Weiterverbreitung, ne? Wenn ich jetzt die Software allerdings nur als SaaS-Anwendung zur Verfügung stelle, ja, und SaaS-Anwendung im Sinne von die Software selber läuft quasi auf meinem Server, ja, und der Endnutzer nutzt eigentlich nur seinen Computer bzw. den Monitor, um quasi das Ergebnis darzustellen, ne, dann spricht man generell eher nicht von einer Distribution, ja, aber auch hier muss man da wirklich ins Detail gucken, ne, aber so wäre jetzt mal das Vorgehen generell.
Also, ich meine, da gibt es ja scheinbar wirklich echt extrem viele Aspekte, die dabei zu beachten sind. Jetzt gehe ich mal, also ich glaube, das muss als letzter Punkt für heute für den Podcast. Ich denke mal auch, das ist ja jetzt erstmal nur ein Einstieg in das Thema. Ich glaube, wir sollten das auch sicherlich mal für den einen oder anderen Use
Genau,
Case dann
genau.
mal in einem weiteren Podcast vertiefen. Aber jetzt nochmal so abgerundet. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben in der Vergangenheit Software entwickelt habe, ich meine, das klingt ja alles durchaus auch in gewisser Weise ja, ja zumindest risikobehaftet. Also ich habe jetzt irgendwas eben aus so einer Lizenz genutzt oder eine Software mit einer Lizenz, die solche Einschränkungen dann hat. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, dass ich das irgendwie im Nachgang noch feststellen kann? Also dass ich jetzt meinetwegen noch so mal ein bisschen meine Historie aufräume, damit ich also sehe, ob da nicht vielleicht was tatsächlich entwickelt wurde, wo ich mich jetzt an bestimmte Regeln halten müsste. Oder wie sieht das aus? Also ist das jetzt, müsste ich das jetzt Zeile für Codezeile nochmal durchgehen oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Genau, also da verwenden wir Tools, ja, also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt Open Source Tools im Endeffekt, die machen nichts anderes, als dass sie deinen Source Code scannen, ja, und dann die Libraries quasi auflisten, die verwendet wurden, ne, plus der entsprechende Lizenz dazu,
Cool,
ja.
ja.
Da gibt es proprietäre Tools, das sind wieder bei proprietärer Software, ja. Wir nutzen da eben auch so ein Tool, ne, mit dem scannen wir dann im Endeffekt auch den Code und ja, gucken uns einfach an, was dann dabei rauspoppt, ja. Und wie bereits gesagt, ja, also dann dieses Tool, dieses proprietäre Tool, im Endeffekt, das nimmt uns dann natürlich viel Arbeit ab. Ja. Also das fleckt halt dann schon mal, welche Lizenzen unkritisch sind, ne? Und fleckt natürlich, welche Lizenzen kritisch sind. Und genau, auf der Basis würden wir dann arbeiten, ne? Und dann dem
Okay.
Kunden eine Risikoeinschätzung zur Verfügung stellen.
Okay. Ja, ich nochmal, also ich finde das Thema hochgradig spannend, weil ich eben auch sehe, ich meine, heute geht es alles immer, also, weißt, es muss immer dynamischer sein, die Entwicklungszyklen müssen immer kürzer sein, DevOps hoch und runter, Hybrid und also diese Softwareentwicklung, die länger als ein halbes Jahr dauert, gibt es ja schon nicht mehr. Ne? Also ich vermute mal einfach, dass schon alleine aus solchen agilen Ansätzen Unternehmen immer stärker auf solche Möglichkeiten schauen, die eben sich durch die Open Source Community bieten. Aber, so fasse ich jetzt mal zusammen, ergeben sich daraus trotzdem eben auch zumindest Prüfbedarfe, Klärungsbedarfe, um am Ende sicherzustellen, dass man hier nicht in irgendeiner Form gegen diese Bestimmungen verstößt. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht davon gehört, dass irgendjemand hier großartig gerichtlich belangt wurde, aber ich nichtsdestotrotz, ne, im Worst Case würden wahrscheinlich auch solche Konsequenzen drohen, ne, wenn man eben solche Vorgaben, wie sie dann in den Lizenzbestimmungen stehen, nicht einhält. Vermute ich mal. Oder ja, hast genau, du da richtig. Was Konkretes also, mal mitgekriegt?
Ja, also ich sag mal so, Gerichtsprozesse gibt es halt regelmäßig. Ne? Also der letzte große, den ich jetzt auch mal recherchiert habe im Zuge der Recherche für den Podcast hier, war im Endeffekt ein Linux-Entwickler, ja, namens Christoph Helbig gegen VMware, ne? Und der hat halt tatsächlich geklagt, dass die GPL-Lizenz nicht korrekt angewendet wurde bei VMware, ne? Tatsächlich hat er dann in zweiter Instanz, glaube ich, war oder in erster Instanz in Hamburg tatsächlich dann verloren, ja, also er hat nicht recht bekommen, sagen wir es mal so, ja, im Endeffekt wurde der Case gar nicht so weit aufgerollt, ja, aber die Konsequenz war dennoch, dass VMware entschieden hat, dass sie ihre Softwareprodukte umschreiben, ja, im Endeffekt, ne? Und so gesehen könnte man tatsächlich sagen, war es zumindest mal ein kleiner
Erfolg, Sieg, ja. Ein kleiner Sieg für die Open Source Community.
Ja, genau, richtig. Also Jan, nochmal um zu Relevanz des Themas zurückzukommen. Ja, also das sehe ich tatsächlich auch so. Ja. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, ne, bleiben wir beim Beispiel Autohersteller. Ja. Also vor 20, vor 30 Jahren war ein Autohersteller einfach mal ein Autohersteller. Ja. Mittlerweile heißt, sagt VW, geben die Devise aus, wir wollen eine Software-Company werden. Ja. Und so wird es ja weitergehen. Ne. Also sprich, die Hardware selber, die wird immer weniger relevant werden. Ne. Und wirklich wichtiger wird eigentlich die Software, die darauf läuft. Ne. Und klassischerweise will natürlich jedes Unternehmen eine eigene Software entwickeln. Und dementsprechend greifen die natürlich auf Open Source zurück. Ja. Also ich glaube, dieses Thema wird wirklich hochrelevant werden. Und es ist wirklich für die meisten etwas größeren Firmen tatsächlich extrem spannend. Und wirklich, ich glaube, viele tragen da auch ein Risiko, das sie überhaupt nicht wissen und überhaupt nicht kennen, dass es da ein Risiko gibt. Ja.
Naja. Also toll, also erstmal wirklich nochmal für all die Einblicke bis jetzt hier, dir vielen, vielen Dank. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, wir haben jetzt die halbe Stunde voll gemacht und das war wirklich echt wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich nehme für mich mit, da gibt es garantiert sicherlich mal so den Ansatz, dass man mal den einen oder anderen Use Case auch mal aufzeigt. So Fax für sowas, nennen wir mal sowas wie von der Idee zur Entwicklung, zur Prüfung, zum Ergebnis. Ne? Also dass man mal schaut, wie sieht das jetzt konkret in so einem bestimmten Fall aus, wo man sagt, jetzt biegst du rechts ab, links ab und was sind dann die einzelnen Konsequenzen, ne? Aber nochmal, vielen, vielen Dank, Simon, für deine Zeit. Und ich denke, das werden wir in irgendeiner Form wiederholen. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. An der Stelle wünsche ich allen noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke dir, Jan. Ciao, ciao.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.